Hallo, ihr habt eine Bibel mitgebracht, ohne die kann man ja nichts werden, es sei denn, man hat alles im Kopf oder habt es auf dem Handy oder auf dem Tablet oder ich weiß nicht wo sonst, in der Hosentasche. Es geht um Apostelgeschichte 4, Verse 23, die folgenden. Das Thema ist bekannt, Herr, gib uns Freimut, die Stimme erheben, auch wenn die Stimmung gegen dich ist. Wollen wir mal sehen. Es heißt in Vers 23, und als man sie hatte gehen lassen, Johannes und Petrus, die Apostel nämlich, vom Hohen Rat, wo sie verhört worden waren, da kommen wir zu, als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Erstens Lagebericht. Worum ging's? Was haben die berichtet? Die Sache war ganz einfach. Es war auf wunderbare Weise, irgendwo hier vorne gibt's irgendwo was zu tun. Passierte was, ne? Wir gucken nur alles zu. Dramen sind gut. Wo war ich stehen geblieben? Lagebericht. Ein Gelähmter war auf wunderbare Weise geheilt worden. Gesundheit ist die Hauptsache, Leben. Das erweckt immer großes Aufsehen. So auch hier. Die Apostel allerdings waren sehr zielstrebig dabei zu sagen, das darf nicht aufs falsche Konto gebucht werden. Es geht nicht darum, dass wir was getan haben, dass wir so vollmächtig werden, dass wir so gesegnet werden. Jesus allein. Natürlich war das Diakonie, einem Kranken zu helfen, aber es ging ihnen um den Klartext, Jesus allein ist der Retter. Und was hier passiert ist, ist ein Hinweis auf ihn und ihn braucht ihr allein, er ist der Retter. Großes Aufsehen. Und die Regierung tut, was eine Regierung immer tun muss, das ist ihre Aufgabe, sie ist besorgt um Ruhe und Ordnung, denn das ist die erste Bürgerpflicht. Frieden muss gewahrt werden und sie haben die Sorge, dass das, was die dort verkünden, die Gesellschaft spaltet. Jesus allein ist der Retter. Es muss viele Wege gehen, denn die Leute glauben auf unterschiedliche Weise, irgendwie mit dem Leben zurechtzukommen. Ob sie in den Himmel kommen wollen, das steht ja auch mal so dahin. Aber irgendwie will man das Leben gewinnen und da gibt es doch viele Wege. Und die sagten, Jesus allein ist der Retter. Dann wurden die verhaftet und wurden verhört. Das lesen wir in Kapitel 4 vorher. Und die Frage ist, woher nehmt ihr das Recht, im Namen von Jesus sowas zu tun und sowas zu sagen? Und dann erklären sie, ihr müsst das Kapitel mal lesen, ist sehr spannend. Sie sagen, im Namen, also im Auftrag von Jesus Christus tun wir das, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Und dann sagen sie, es liegt ihnen daran, dass Klartext geredet ist. Denn es war nie anders als heute. Was auch immer passiert, was auch immer Hilfreiches passiert, es ist immer mehrdeutig. Man kann es immer so und so interpretieren. Das war damals so und es ist heute so. Und warum sollte das auch nicht sein? Aber da lag ihnen dran, dass das nicht verschieden interpretierbar ist, sondern es eindeutig ist. Und sagen Sie, dann steht dieser klassische Satz, es ist in keinem anderen das Heil. Rettung, Soteria, steht da im Griechischen, Rettung. Es ist in keinem anderen Rettung, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen gerettet werden. Vorher haben sie gesagt, Jesus, der Gekreuzigte, den Gott auferweckt hat, in ihm allein. Nun gut, das Gericht hört sich das da an. Die Regierung war zugleich das Gericht da. Sie sahen aber den Freimut des Petrus und Johannes, wunderten sich, denn sie merkten, dass sie ungelehrte und einfache Leute waren, wussten auch von ihnen, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie sehen, dass da was passiert ist. Und was soll man schon Kritisches sagen? Wenn einer geheilt wird, da kann man sich doch nur mitfreuen. Aber dieser Begleittext, dieser spaltende Begleittext, das ist ja immer die Versuchung, ist ja bis heute, war damals auch, dass man den weglässt. Weil natürlich wollen alle Hilfe in ihren Lebensproblemen, der Gesundheit und was man sonst so hat. Aber den Apostel lag daran, das heißt, du kannst fit wie ein Turnschuh sein und du gehst in die Hölle. Du wirst verdammt werden in Ewigkeit, wenn du nicht Frieden mit Gott hast. Der Retter ist Jesus. Es reicht dir nichts, gesund zu sein, wenn du ihn nicht hast. Da lag ihnen halt dran. Und deshalb schweigen, sie hätten auch schweigen können und gesagt, komm mal wenigstens hier raus aus dieser prekären Situation mit der Regierung. Es hätte gute taktische Gründe gegeben, die man ihnen nicht hätte vorwerfen können. Nein, sie bestehen darauf, es ist in keinem anderen Rettung außer in Jesus. Und dann, was sollen wir nun mit diesen Menschen tun, fragen sie sich. Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen bekannt, die in Jerusalem wohnen. Wir können es nicht leugnen. Aber damit es nicht weiter einreiße unter dem Volk, wollen wir ihnen drohen, dass sie hinfort zu keinem Menschen in diesem Namen reden. Riefen sie, geboten ihnen, keinenfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen von Jesus. Petrus aber, Johannes antworten und sprachen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gehört und gesehen haben. Da drohten sie ihn und ließen sie gehen, weil sie Schiss hatten vor dem Volk, die das alles so positiv sahen. Gut. Und dann kommt unser Text. Als sie nun hatten gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Das ist die Situation. Das ist der Lagebericht. Man muss sich noch einmal klar machen, warum die Aufregung bei der Regierung war, damit man die nicht zu schnell verurteilt. Die Botschaft war, Kyrios Jesus, Herr ist Jesus. Er allein. Und da zuckten alle, die es hörten. Es zuckten die Juden zusammen, weil Herr, auf Hebräisch Adonai, das ist Gott allein, Yahweh allein. Das klang nach Gotteslästerung und das war absolut unakzeptabel. Dass Jesus, der Gekreuzigte, den Gott angeblich auferweckt hatte, dass der Adonai Herr sein soll, Gott sein soll, das ist entweder Wahn, Wahnsinn oder Wahrheit. Eins von dreien geht nur. Und man muss sich schon entscheiden. Und deshalb spaltet sich über dieser Botschaft immer. Hat sich immer die Hörerschaft gespalten. Damals und bis heute. Die, die nicht jüdisch tickten, sondern mehr so römisch-säkular damals, die zuckten zusammen, weil wenn sie Kyrios Herr hörten, da wussten sie, nur einer verdient diesen höchsten Titel, der Kaiser in Rom. Man durfte im Römischen Reich alles glauben. Es gab kaum je eine Kultur, die so multireligiös und multikulti war wie das Römische Reich. Vorausgesetzt, das oberste Gesetz galt, das letzte Sagen hat der Kaiser. Und ausgerechnet die Christen erlauben sich als Taufbekenntnis zu sagen, Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Wo auch immer diese Botschaft war, spaltete es die Gesellschaft. Und das war nicht erst heute das Problem aller Regierungen. Im Römischen Reich sowieso, weil da so viele Nationalitäten und Kulturen waren und das hochbrisant war, diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Das ist bis heute das große Thema. Es gibt wahrscheinlich politisch kein aktuelleres Thema, als wie kann es gelingen, diese Gesellschaft, in der wir heute leben, hier in Deutschland und Europa, zusammenzuhalten. Das ist die Aufgabe von Politikern. Dafür wählen wir sie. Das ist ihre Verantwortung. Und das ist nie einfach. Und daraus erwächst natürlich immer die Sorge der Regierenden, alles stillzuhalten, was spaltet, was den Zusammenhalt gefährdet. Da kannst du reden, was du willst. Und natürlich, die heilten ja Kranke. Die redeten ja von Liebe. Aber sie sagten Jesus allein. Und da hört der Spaß auf. Ich rede von damals. Nicht, dass du denkst, ich rede schon von heute. Obwohl ich die Worte gar nicht austauschen muss. Es war immer das gleiche Problem. Irgendwie merken sie, dass es noch nicht funktioniert, aber sie, dass es nicht weiter einreißt unter dem Volk. Alles tun, um ja zu verhindern, dass die mit dieser Botschaft namhaft in die Öffentlichkeit kommen. Und das ist ihnen oft gelungen. Die Christen in die Nischen von Winkeln zurückzudrängen, sodass sie die Mehrheit der die Öffentlichkeit nicht stören. Die Christen haben da oft gerne mitgespielt, weil sie natürlich auch nicht den Nerv hatten, pausenlos die Störenfriede der Gesellschaft zu sein. Man hat ja immer das Bedürfnis, auch als netter Mensch anerkannt zu werden. Und das ist ja nicht gerade karriereförderlich, wenn man da so als enfant terrible durch die Gegend läuft, als Fanatiker, der dauernd die Leute stört. So, das alles berichten sie. Sie berichteten bei ihrer Gemeinde, als sie zurückkamen, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt haben. Was macht man jetzt? Jetzt berät man sich. Nein, wir lesen nichts davon, dass es eine Gemeindeberatung, was jetzt in dieser Situation zu tun ist, sondern wir lesen weiter. Vers 24. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen. Das heißt, bevor es dann zu weiteren Beratungen kam, beten die gemeinsam. Und da komme ich später nochmal darauf zurück, dass hier steht ein Wort, das so kostbar ist, dass wir das als Studenten Theologie gleich lernen mussten im Griechischen, dass das so einzigartig sei bei Lukas. Homotymadon, homotymadon, einmütig, einmütig heißt es hier. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimmen einmütig zu Gott und sprachen. Und jetzt achtet bitte, das ist das Zweite, nachdem sie den Lagebericht gehört haben. Beten sie sich in die Lage hinein. Nicht nur, sie beten nicht nur in dieser Lage, sondern sie beten sich in die Lage hinein. Nämlich, wie geschieht das? Das ist hochinteressant. Und ich möchte das mit euch jetzt buchstabieren und bitte, dass ihr das mitlest oder mithört, weil ich glaube, dass es nichts Aktuelleres gibt, als dem zu folgen. In was für Situationen man auch ist, wie brisant oder weniger brisant, gefährlich oder vermeintlich nur gefährlich, ein bisschen schwierig oder nur peinlich oder was ist. Es ist ein absolutes Vorbild, wie verhält man sich in solchen Konfliktsituationen. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Also sie fangen an mit Herr. Heute fängt man so Gebete an mit guter Gott. Das ist ja auch nicht falsch theologisch, denn Gott ist sicher gut. Nur damals war das Anstößige an der Formulierung, war Herr. Da flippten die Juden aus und da flippten die Römer aus. Und da sagten die Christen, das aber ist der Punkt. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Das heißt, ihm verdanken wir alles. Er ist für uns gestorben und auferstanden. Er vergibt uns unsere Sünden und ihm allein horchen wir, gehorchen wir, vertrauen wir. Er ist der Herr. Unser Taufbekenntnis heißt Kyrios Jesus. Herr ist Jesus. Und das mögt ihr selber. Ich will nichts dagegen sagen, dass man im Gebet anfängt, guter Gott. Nur da ich nach manchen Gesprächen heute durchaus das Gefühl habe, dass diese wunderbare Formulierung so in Mode gekommen ist, weil man die Anrede Herr, besonders wenn man femininen Geschlechtes ist, überhaupt nicht mag. Und jetzt sage ich schlicht, meine Damen, ihr seid mir sehr sympathisch, aber ihr irrt. Und die Männer sind ja oft die besseren Frauen. Ihr irrt auch. Er ist und bleibt der Herr. Und das ist durch nichts anderes zu ersetzen. Und das machen sie im ersten Satz ihres Gebetes erstmal klar, dass hier nicht verhandelt wird. Denn der Anstoß war, dass Jesus allein der Herr ist. Und dann sagen sie erstmal Herr. Und dann sagen sie, du hast Himmel und Erde gemacht. Das heißt, sie beten sich hinein, sie stellen erstmal klar, mit wem reden wir hier? Wir reden hier mit dem Schöpfer des Universums. Nichts, was es gibt, ist ohne ihn da. Er ist der Schöpfer und Erhalter des Herrn. Und dann geht's weiter. Das ist also das Erste, damit man die Perspektiven richtig rückt. Zu wem reden wir? Wer hat hier das Sagen? Denn es ging ja letzten Endes um die Frage, wem gehorchen wir? Die Regierung hat ja auch gute Gründe. Eine Gesellschaft, die den Zusammenhang anordnet, hat ja auch gute Gründe. Ist ja nicht so, als ob das einfach Willkür wäre und ohne Logik und ohne Berechtigung. Es gilt ja, man muss ja begründen, wenn man sagt, dir auf dich höre ich und auf dich höre ich nicht. Da muss man schon wissen, warum. Und dann sagen sie, du bist der Herr, weil du hast uns geschaffen und erhalten. Und das ganze Universum, und deshalb werden wir auf niemanden anders hören als auf dich. Und dann nicht nur das. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt. Und jetzt zitieren sie Psalm 2, den berühmten Messias-Psalm, die Verse 1 und 2. Warum toben die Heiden und die Völker, nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erden treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wider den Herrn und seinen Christus. Das ist so das Zitat. Und jetzt im Gebet nehmen sie dieses Zitat in Anspruch. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen sollte. Sie beten sich in die Lage hinein, nicht nur, dass er der Schöpfer ist, der Herr ist, der das Universum geschaffen hat, sondern er ist doch der Herr der Geschichte. Woran erkennen Sie, dass er der Herr der Geschichte ist? Er hat angekündigt, dass die Völker und die Machthaber sich gegen den Messias Gottes aufmachen werden, Terror machen werden, Widerstand leisten werden. Ja, sagen Sie, das hat er so angekündigt. Und genau das passiert. Pontius Pilatus, Herodes, der Hohe Rat, alle, die Macht haben, meckern gegen Jesus und bestreiten, dass er der Herr ist, dass er und sein Wort gilt über alles, was man sonst noch sagen könnte. Was sehen wir? Es passiert nur das, was er angekündigt hat. Luther hat mal gesagt, auch der Teufel ist Gottes Teufel. Das ist ja eine ziemlich gewagte Theologie. Ich will sagen, selbst was der Feind Gottes macht, muss letzten Endes dem Plan Gottes dienen. Deshalb ist nicht gut, was die Feinde Gottes machen. Das wird damit nicht gerechtfertigt. Aber niemand soll glauben, dass jemand ein Feind Gottes sein könnte und gegen Jesus und seine Leute sein könnte und dass er letzten Endes damit zum Ziel kommt. Er muss immer zum Schluss den Zielen dienen, die Gott vorhat. Und das sieht die Gemeinde erstmal, weil sie die Bibel gelesen hat. Bibelleser verstehen mehr. Sie verstehen den Zusammenhang. Sie nehmen die Namen Pontius Pilatus, Herodes, diese schrägen Vögel, die es damals gab, und auch die jüdische Regierung und sagen, was müssen die tun? Die machen und wollen uns kaputt machen, aber sie können nichts anderes tun, als was Gottes Wort angekündigt hat. Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Christus. Das heißt, das ist das Zweite. Sie beten sich in die Lage hinein. Deshalb beten sie und deshalb beraten sie nicht nur, weil in der Beratung ist die Gefahr, dass man die Bedingungen, die Umstände analysiert, dass man sagt, was sagen die und was haben die für Gründe, muss man das nicht auch hören und was ist unsere Situation und wie gehen wir jetzt damit um? Das wäre ja alles gescheit, aber sie beten sich in die Lage hinein, weil sie sagen, wenn wir die Lagebeurteilung vornehmen und dass wir zunächst das Zentrum der Welt betrachten, den Herrn, der das Universum geschaffen hat, ihn rufen wir an. Über ihn kann man nicht nur in der dritten Person reden. Gott ist nicht nur ein Objekt. Das eigentliche Reden über Gott geschieht in der zweiten Person im Gebet. Deshalb beten sie zum Schöpfer als dem Herrn und zum Herrn der Geschichte, der im Wort der Heiligen Schrift angekündigt hat, was passieren wird, sodass man die heutige Zeit, damals Pontius Pilatus, Herodes und so weiter, einordnen kann. Es geschieht vor unseren Augen, was er angeht. Sie können nichts anderes tun. So weit geht's zunächst mal. Und dann kommt die Bitte. Und darum geht's jetzt. Und nun, Herr, Vers 29. Und nun an, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Gib uns Freimut. Ein so kostbares Wort, das Luther in der deutschen Sprache erfunden hat. Es gab es vorher nämlich nicht. Leicht zu erkennen, zusammengebastelt aus den Worten Freiheit und Mut. Er suchte nämlich eine Übersetzung für das hier stehende Wort, griechische Wort, Paresia. Und Paresia ist ein wunderbares Wort, kommt häufiger vor im Neuen Testament. Zum Beispiel im Hebräerbrief Kapitel 10, da heißt es einmal, dass wir den Zugang haben, die Freiheit zum Zugang ins Allerheiligste, ins Gottes Allerheiligsten, durch das Blut des Messias, Jesus, dem Gekreuzigten. Da steht Paresia. Die Freiheit zum Zugang ins Allerheiligste durch den Gekreuzigten, Jesus. Und dann bedeutet, das ist die Grundfreiheit, die Gott schenkt. Und dann bedeutet Freiheit, Paresia, Redefreiheit. Aber Redefreiheit im objektiven und im subjektiven Sinne. Was heißt das? Redefreiheit im objektiven Sinne ist, es steht im Grundgesetz als Grundrecht für jeden deutschen Staatsbürger das Grundrecht auf freie Rede. Das ist verbrieftes Grundrecht. Steht da schwarz auf weiß. Ist objektiv gewährt. Ein Recht, das gewährt ist, auf das ich mich berufen kann, das geschützt ist, das einklagen kann. Das ist objektive Redefreiheit. Aber jetzt gibt es auch eine subjektive. Das heißt, dieser tatsächlichen Redefreiheit, die da gewährt ist, muss ja nicht entsprechen, dass ich jetzt auch innerlich mich frei fühle, meine Meinung zu sagen. Man könnte eine Schere im Kopf haben und Kloß im Hals und Rücksicht nehmen auf das und das und man hat auch keine Last und so weiter und so fort. Und das im griechischen Wort Paresia steckt beides. Die objektive Redefreiheit und auch diese subjektive. Und Luther übersetzt das wunderbar und nennt das Freimut. Nicht nur, dass ich tatsächlich die Erlaubnis habe von irgendeiner Instanz, die dafür zuständig ist oder nicht zuständig ist, aber jedenfalls das erlässt, objektiv Redefreiheit zu gewähren oder nicht zu gewähren, sondern dass ich auch persönlich, innerlich, die Freiheit spüre und den Antrieb spüre, den Mut haben, ein freies Wort zu sagen. Und in der deutschen Sprache ist das so, dass wir, wie oft so in der Übersetzung das ist, es gibt so Begriffe, die kannst du nicht mit einem Wort übersetzen. Du musst dich fürs Objektive oder Subjektive entscheiden. Luther hat gesagt, Freimut ist vielleicht das Wichtigste hier, aber es geht um beides, denn das war ja der Konflikt. Die Regierung hatte Redeverbot erteilt, dass er nicht mehr redet zu den Leuten. das dem Volk nicht einreißt, das nicht öffentlich bekannt wird. Es war ja Redeverbot erteilt. Und muss man ihm gehorchen? Man muss ja Gott gehorchen, die Obrigkeit ist von Gott und so weiter. Ja, muss man doch und gibt doch vielleicht auch gute Gründe. Die hätten auch sagen können, ja, das ist vielleicht ein Hinweis von Gott. Wir sind in den letzten Wochen so wahnsinnig gewachsen, wir sind jetzt 10.000 hier in der Gemeinde, das ist immer so Großveranstaltung. Jetzt sollen wir nicht mehr öffentlich reden, sondern jetzt machen wir kleine Zellgruppenarbeit, damit uns die Masse nicht in Oberflächlichkeit verkommt, sondern dass wir, so hätten sie doch sagen können. Hätte ich wahrscheinlich gesagt, wenn ich da in der Gemeindeleitung gewesen wäre. Ich habe gesagt, dieses Redeverbot von der Regierung, das ist sicherlich Hinweis Gottes, dass wir uns jetzt mehr nach innen in den Hauskreisen konsolidieren sollen und nicht dauernd immer in den Großveranstaltungen, in den Tempelhöfen mit Tausenden und neue evangelisieren und so. Können wir gar nicht weiterarbeiten, sagen sie nicht. Sondern sie sagen, Herr, bestimm du, was dran ist und gib uns Redefreiheit. Gib uns Redefreiheit. Was machen sie? Sie gehen in dieser Situation zur höchsten Instanz, machen sich klar, bei allem Respekt vor der Regierung, die hat ihre Bedeutung. Christen sind selten Revolutionäre gewesen, eigentlich immer gute Staatsbürger. Aber hier ganz schlicht, ohne jede ideologische Revolutionsschulung, schlichte Leute, Fischer vom See Genezareth, sag doch selbst, sagen sie, das kommt ja zweimal vor, Kapitel 4 und 5. Sag doch selbst, ob es recht ist vor Gott, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es nicht lassen, dass wir nicht reden müssten von dem, was wir gehört und gesehen haben. Und in Kapitel 5, als dann später, sie kriegen ja nochmal Prügel und sie werden dann wirklich ausgepeitscht und kriegen nochmal Redeverbot und dann sagen sie noch einmal, Kapitel 5, 29 nachzulesen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Punkt. Schluss. Und diese Redefreiheit haben sie sich erbetet. Die ist nicht von selbst gekommen. Haben nicht gesagt, dann machen wir jetzt aber mal was. Sondern sie haben sich hineingebetet in die Lage und haben gesagt, wir wollen wichtiger nehmen, dass er der Herr ist, der Schöpfer des Universums, dass er der Herr ist, der Herr der Geschichte, dass er der Mann vom Kreuz, der Knecht wurde, um unsertwillen unsere Last getragen hat, den Gott bestätigt in der Auferweckung. Er hat das Recht zu erteilen, Redefreiheit oder Redeverbot. Wir bitten dich, Herr, sieh an das Drohen. Ringsrum Drohkulisse. Jetzt gib uns Redefreiheit. Und dann tut er es. Gott macht es. Sie können es gar nicht machen. Sie beten und dann heißt es ja, sie sagen, du musst es bestätigen. Wir können es nicht bestätigen. Es kommt nicht aus uns. Du musst Zeichen und Wunder tun. Du musst es bestätigen. Haben wir nicht in der Hand. Und dann wackelt die Bude. Heißt es da, nicht? Als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Er tut es. Und sie tun es auch jetzt. Sie gehen jetzt weiter. Ich habe jetzt vor kurzem eine große Ermutigung erfahren. Eine junge Frau, ich habe das im Internet gesehen, kriegte einen Weihnachtsgruß mit dem Hinweis darauf. Da war ein Video von der vom Younger Leaders Gathering der internationalen Lausanner Bewegung für Weltevangelisation in Jakarta. Waren so jüngere leitende Leute weltweit aus den Gemeinden und da war ein Video von Fade Nuri, einer Frau, die jetzt wahrscheinlich so Ende 30 ist, aus dem Iran. Und ich habe, ihr könnt es unter YouTube finden, und im Internet ist gar nicht einfach, Laden Nuri, N-O-U-R-I. Eine ganz normale Frau. Mit 26, 28 im Jahr 2006 kommt sie zum Glauben an Jesus. Sie ist Muslima. Ihre Cousine ist Christin geworden und hat sie eingeladen. Sie geht in die Gottesdienste mit, in die Hausgemeinden. Sie beobachtet die Christen, wie sie beten, und sie sieht diese Art und Weise der herzlichen Gemeinschaft, des vertrauensvollen Betens. Und sie geht 8 Monate mit in diese Gottesdienste, und sie betet dann auch und sagt, ich bin und bleibe Muslima. Aber ich habe eine Sehnsucht, so herzlich, in so vertrauensvoll beten zu können, wie diese Menschen hier beten. Und so macht sie diese Erfahrung. Dass sie kapiert, ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung der Sünden. Und sie findet in Jesus, dem Gekreuzigten, den Herrn ihres Lebens. Und durch Jesus zu Gott Vater sagen zu dürfen. Und so vertrauensvoll zu beten, so voller Freude, so geborgen zu sein. Das besprägt ihr Leben. So iranische Mittelschicht, kluge Frau. Und so bekehrt sie sich zu Jesus. Der Pastor dieses Hauskirchennetzwerks schickt sie auf eine Bibelschule in die Türkei, und während dieser Zeit wird ihr klar, Gott beruft mich, dass ich meinem Volk im Iran diene. Sie wollte eigentlich gar nicht zurück in den Iran, weil es so schwierig gewesen war, ist, Jesus zu folgen in diesen Hausgemeinden. Das gesellschaftliche Klima war sehr feindselig, die Verfolgung war offensichtlich. Sie gingen zurück. Und mit anderen zusammen arbeitete sie in den Parks von Teheran und sprach Menschen an. Und sie berichtet das und sagt, es sei unglaublich, wie hungrig die Leute seien. Von 10 Leuten, die bereit gewesen wären, mit ihr überhaupt zu sprechen, wären 9 auch bereit gewesen, sich erklären zu lassen, warum Jesus der Retter ist und das Evangelium aus der Bibel zu erfahren. Eine Leidenschaft, sie bauen Hausgemeinden. Im Jahr 2010 redet der oberste Führer des Iran in einer öffentlichen Rede davon, dass die Hausgemeinden der Feind des iranischen Volkes sind. Und es setzt eine Welle der Verfolgung ein. Aus diesem Netzwerk werden 60 Mitarbeiter verhaftet. Und dann hört sie von einer Freundin, du stehst auch auf der Liste, sie suchen dich. Und mit ihrer Mutter, die inzwischen auch Christin geworden ist, beten sie voller Verzweiflung. Was sollen wir tun? Weggehen? Fliehen? Die Möglichkeit bestimmt? Dann bekommt sie einen Anruf von der Polizei. Sie soll sich morgen dort und dort an der Polizeiwache melden. Voller Verzweiflung betet sie mit ihrer Mutter. Das Gebet heißt, Herr, was sollen wir tun? Du bist der Herr. Was sollen wir tun? Und sie geht am nächsten Tag zu der Polizeistation. Und sie wird dort, wie erwartet, verhaftet. Kommt in eines der üblen Gefängnisse, bekannten Gefängnisse von Teheran. Ihre Zelle ist 2 Meter mal 1,50. 25 Tage sitzt sie dort, die Verhöre sind erbärmlich, sind schrecklich, sind einschüchternd. Sie ist erschöpft. Bei einem der Verhöre, sie müssen die Antworten immer aufschreiben, gelingt es ihr, den Bleistift mitzuschmuggeln in ihre Zelle. Er hat ihr alles abgenommen. Plötzlich schenkt Gott ihr, dass ihr Bibelworte einfallen. Und wenn ihr ein Bibelwort einfällt, dann schreibt sie es mit dem Bleistift an die Wand. Für sich. Und betet, Herr, wenn jemals ein anderer hier reinkommt, lass sie diese Worte lesen. Und sie sagt in diesem Bericht auf dieser Konferenz in Jakarta, lernt die Bibel auswendig. Lernt die Bibel auswendig, ihr wisst nicht, was kommt. Ich brauchte die Worte Gottes und er hat sich erbarmt. Ich kannte nicht genug, er hat sie mir geschenkt. Und ich habe alles aufgeschrieben, woran ich mich erinnerte. Aber dann sagt sie, dann war sie so total erschöpft. Sie konnte überhaupt nicht mehr und sie hat geschrien in ihrer Zelle, Herr, erbarme dich, ich kann nicht mehr. Sie hatte Sorge um ihre Gemeinde, ihre Familie, um sich selbst, dass sie allem absagt. Und dann war es plötzlich, als ob Gott selbst sie in die Arme schließt. Eine tiefe Stärkung und Erfrischung über sie kommt. Eine Ermutigung und eine tiefe Freude und Geborgenheit. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt meine Zelle. Als sie freikam aus dem Gefängnis hat sie ihrer Gemeinde dies erzählt. Und dann sagt ihre Mutter, wann war das? Sag uns den Tag. Sag uns die Stunde, für die du so gebetet hast. Und sie rechnete das zurück. Und sie sagt, weißt du, das war der Augenblick, an dem wir hier zusammensaßen. Und wir haben zu Gott geschrien, Herr, lass sie deine Umarmung spüren, jetzt, jetzt. Das war der Augenblick. Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden, dein Wort. Soweit dieser Text, und meine Verlegenheit ist, dass ich jetzt sagen muss, das alles ist doch nicht unsere Lage. Das ist doch nicht unsere Lage. Es passt doch überhaupt nicht für uns. Was machen wir denn mit diesem Text? Wir sind von Freiheit verwöhnt. Alles kannst du machen und sagen in diesem Land. Für nichts kommst du ins Gefängnis. Du hast höchstens eine Schere im Kopf, aber niemand hindert dich in aller Klarheit und Wahrheit öffentlich zu sagen, was Gottes Wort dir sagt. Niemand, du kannst öffentliche Veranstaltungen machen, niemand verbietet es uns. Alle unsere Freiheitsrechte sind garantiert und sind gewährt. Aber unsere Freiheit hat uns verwöhnt und wir sind auch etwas wehleidig geworden und etwas beifallsüchtig sind wir auch geworden. Und wenn die Leute nicht schon alle ausklatschen, dann fühlen wir uns schon verfolgt. Und wenn nicht alle von uns sagen, dass wir toll sind und der Daumen hoch geht, dann wagen wir schon gar nichts mehr zu sagen. Ja, es ist wahr, die Stimmung kippt. Es ist nur die Stimmung. Es ist nur die Stimmung. Es ist nichts an den äußeren Rahmenbedingungen, das in unserem Land auch nur annähernd uns das Leben und Glauben schwieriger machte, so wie das in einer großen Zahl von Ländern heute weltweit der Fall ist. Aber die Stimmung kippt. Wir spüren es, und du spürst das vielleicht auch, wenn du sagst, Herr ist Jesus, hört dir schon die Hälfte der Leute nicht mehr zu. Wenn du sagst, er allein ist der Retter und in keinem anderen, hört dir die nächste Hälfte nicht mehr zu, die sagt, Rettung brauche ich nicht. So schlimm steht's nicht um mich. Im Kern ist der Mensch gut. Hilfe brauchen wir alle, Fehler haben wir alle, wir sind alle schwach. Aber im Grund ist der Mensch gut und wenn wir uns bemühen und wenn Gott uns segnet, dann wird's schon wert. Nein, sagt die Bibel, du bist verloren und verdammt in Ewigkeit wegen deiner Sünde, wegen deiner Gottlosigkeit, der arroganten Gottlosigkeit. Was tue ich denn? Ich sage, es geht nur darum, dass du selbst Gott sein willst. Das ist doch das von A bis O. Heute das. Ich bestimme mein Leben selbst. Meine Zeit gehört mir, mein Bauch gehört mir, mein Körper gehört mir, mein Leben gehört mir, mein Sterben gehört mir. Ich bin ein selbstbestimmter Mensch und habe das Recht zu bestimmen, wie ich lebe. Ich muss mir von niemandem sagen müssen. Das ist die Grundphilosophie unserer Zeit. Ja, sagt er. Und darum geht's. Du bist ein Dieb an Gottes Eigentum. Du gehörst Gott. Vorhin haben wir Psalm 24 hier gehört. Der erste Satz heißt, die Erde ist des Herrn und alles, was darin ist. Der ganze Laden gehört Gott. Dein Körper gehört Gott, deine Zeit gehört Gott, dein Geld gehört Gott, deine Ängste, deine Sehnsüchte, alles gehört Gott. Nein. Da kippt die Stimmung. Da kippt die Stimmung. Und Jesus hat gesagt, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da kippen alle weg, die reichen Götzenandiener in unserer Wohlstandsgesellschaft. Was ich besitze, das macht's aus. Ich habe doch ein Recht darauf. Nein, sagt er, was du bist und was du hast, dein Vermögen und dein Geld gehören Gott. Das ist Bekehrung. Und die Frage ist nicht, wie viel gebe ich von dem meiner Zeit und meiner Kraft und meinem Geld Gott ab? Und je mehr ich gebe, desto frömmer bin ich. Nein, das ist religiös. Bekehrung heißt, ich begreife, alles, was ich bin und habe, ist Gottes Eigentum. Ich will es ihm nicht mehr rauben, ich will es ihm zurückgeben, ich bekehre mich und er ist mein Eigentum. Herr, was soll ich machen mit meinem Eigentum? Dazu seid ihr ja hier. Ihr seid ja hergekommen zur Jumiku, um zu sagen, Herr, hier bringe ich dich mit Leib und Leben, mit Karriere und Zukunftssehnsüchten. Wo ist mein Platz in dieser Welt? In welchem Kontinent? In welchem Land? In welchem Dienst? Wo? Das wird ein spannender Tag. Wenn du diesen Tag erlebst, in der Bekehrung deines Lebens, alles gehört dir. Versteh. Und wo du diese Botschaft heute sagst, allein Jesus, da kippt die Stimmung. Da kippt die Stimmung. Und das spaltet sich und das ist ungemütlich. Und dann ist eigentlich angegeben, was wir dann tun können. Und jetzt muss ich euch sagen, leider haben wir nicht mehr die Situation wie damals. Denn die Antwort der Gemeinde auf den Konflikt, der erste Konflikt, den die Gemeinde mit einer Regierung hatte, ging um die öffentliche Verkündigung des Evangeliums, die öffentliche Evangelisation. Das Private hat ihnen keiner verboten. Die Antwort war, sie kommen zusammen und beten einmütig. Und ich sage euch, das Schwierigste in unserer Situation ist nicht, dass unsere Regierung uns irgendwas verbietet und dass der gesellschaftliche Druck so stark ist, dass irgendetwas nicht gefällt der Mehrheit. Das ist nicht das Problem. Da geht es uns sehr komfortabel. Unser größtes Problem ist, wir haben keine Einmütigkeit in der Gemeinde. Die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, spalten die Gemeinde. Das ist unser Problem. Was sollen wir tun? Wir könnten tun, was sie getan haben. Wir beten zu Gott und erinnern uns, ja, du bist der Schöpfer, du bist der Herr der Geschichte. Und dann schlage ich vor, dann lesen wir Psalm 2 und anschließend lesen wir vielleicht Apostelgeschichte 20. So lese ich in deinem Wort, Apostel Paulus verabschiedet sich von den Ältesten der Gemeinde in Ephesus und sagt zu ihm, ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam. Nun gibt es eine neue Lutherbibelübersetzung. Und die ist, kann man so oder so beurteilen, aber sie hat eine Besonderheit, da streiten sich die Leute, aber die wollte ich doch eben positiv würdigen. Da sagt immer, wo früher immer schreibt, liebe Brüder, da steht jetzt immer liebe Brüder und Schwestern, weil die Schwestern das heute nicht mehr so gerne haben, als Brüder angeredet zu werden. Und natürlich haben die Übersetzer festgestellt, auch damals haben die schon gemeint, immer wenn die Brüder angeredet haben, waren auch die Schwestern mitgemeint. Recht haben sie. Also steht da jetzt überall in der neuen Übersetzung, liebe Brüder und Schwestern. Nur ganz konsequent ist es nicht. Da hätten sie doch auch hier übersetzen können, auch aus eurer Mitte werden Männer und Frauen aufstehen, die Verkehrtes lehren, um die Jünger an sich zu ziehen. Warum sind hier nur noch Männer? Da gibt's Prälatinnen und Pfarrerinnen und jede Menge Theologieprofessorinnen, die verzapfen irres Zeug und gegen Gottes Wort und gegen Gottes Gebote mindestens so viel wie Männer. Kriegst du heute pünktlich, wenn du nach Stuttgart kommst, wirst ja bedient, du. Das ist unglaublich. Zum Frühstück kriege ich dann schon die Stuttgarter Zeitung auf den Tisch und von diesem Wochenende lese ich da, Stuttgarter schließen sich der Kirchenrevolte an und da wird dann verkündet, dass alle vier Prälaten der württembergischen Kirche und bis auf zwei Dekane, alle Dekane der Stuttgarter Prälatur sich jetzt angeschlossen haben und der Kirchenleitung gesagt haben, es müssten jetzt aber trotz, obwohl die Synode das abgelehnt hat, zwar nur knapp mit zwei Stimmen, sollten jetzt also öffentliche Segnungen für homosexuelle Paare möglich sein. Und da wären, das schreibt die Prälatin, sagt, wird hier zitiert, dass sich freut über das einmütige Signal der Dekane. Augenblick dachte ich, einmütig, alle Dekane, ich war mal auf der Dekanatskonferenz hier, Dekanskonferenz sind glaube ich 17 oder 18, zwei Dekane sind nicht mit dabei, die werden hier genannt, der Dekan von Bernhausen und der Dekan von Marbach, also der Rainer Kies und der Dr. Werner Neuhoff, alle anderen. Aber die sind schon, was passiert jetzt mit denen? Hätten die damals nicht gebetet, Pontius Pilatus und Herodes haben sich zusammengerottet, hätte ich heute Morgen in Stuttgart nicht all diese Namen gesetzt. Aber weil das alles so verrückt ist, sage ich das. Was sage ich das? Was macht ihr denn da? Wie schweigt? Wer schweigt, fördert, was im Gange ist. Ja, man muss den Frieden halten. Sie halten den Frieden nicht. Sie halten den Frieden nicht. Wir wären unseren Gewissen beeinträchtigt, wir Leute ausgegrenzt. Wie die gleichgeschlechtlichen Paare leiden jetzt ganz furchtbar darunter, dass sie nicht öffentlich gesegnet werden. Steht hier drin, klagen sie eine ganze Seite lang, heute in der frischesten Ausgabe der Stuttgarter Zeitung. So, ich bitte dich einfach, die Frage ist ja ganz schlicht, wer macht eigentlich das Maul auf hier? Ab wann wird eigentlich geredet? Und wer hilft eigentlich den beiden Dekanen, den beiden Letzten, die jetzt noch aufstehen? Und stärkt ihn und sagt, nun tretet hin und ihr seid nicht alleine. Na, man muss ja gucken, vielleicht kriegen wir doch noch eine Lösung hin und Frieden haben. Die haben nicht gesagt, da hilft doch, dass wir auf jeden Fall zusammenbleiben, auch mit allen, die gottloses Zeug verkünden, sondern Herr, gib uns Freimut zu reden, dein Wort. Ich sag, wir haben alle Freiheit heute. Niemand tut dir was, wenn du offen aussprichst. Es mag sein, dass du nicht mehr von so vielen Seiten Beifall geklatscht kriegst. Aber niemand tut dir was. Die Schere haben wir im Kopf. Die Feigheit sitzt uns in den Knochen. Das Rückgrat brechen wir uns selber. Wir haben den Mann vom Kreuz im Kreuz. Und solange wir ihn im Kreuz haben, bricht uns niemand das Rückgrat. Und die Frage ist, ob wir dieses Gebet kennen. Herr, sieh an ihr drohen. Sieh an ihr drohen und gib deinen Knechten Freimut. Freimut zu reden dein Wort. Nur sagen mir, meine Freunde, wir evangelisieren doch, wir wollen doch zu Jesus einladen und nicht über Homosexualität und sowas. Zu welchem Jesus wollen wir eigentlich einladen? Ja, sagen wir, Jesus, allein was Christus treibt. Und wir glauben ja nicht an die Bibel. Ich sage, kennst du einen Jesus ohne die Bibel? Wir wissen nichts über Jesus außer durch die Bibel. Dieser Unsinn, der gehört auch zu dem Unsinn, der heute von frommen Leuten verkündet wird. Wir glauben nicht an die Bibel, wir glauben an Jesus. Du weißt nichts von Jesus, wenn du nicht dem biblischen Wort vertrauen kannst. Daraus ein Entweder-Oder zu machen, ist der größte Schwachsinn. Und die Leute beten es nach und glauben es. Wir sagen, wir wollen doch Menschen für Jesus gewinnen. Wir sind doch Evangelisten. Ich bin ein Evangelist. Mein Herz brennt nur für eine Frage, dass Menschen gerettet werden und Jesus kennenlernen. Aber ich möchte nicht nur, dass sie irgendwo zum Kreuz kommen und im Übergabegebet sprechen, sondern ich möchte, dass sie in die Nachfolge Jesu kommen. Und was heißt in der Nachfolge Jesu kommen? Heißt zu bekennen, Jesus ist der Herr. Und Herr, ich möchte nur noch eins, ich möchte in deinem heiligen Wort dein Gebot kennenlernen. Und meine Liebe zu dir und meine Freude an dir führt mich dazu, dass ich tue, was du willst. Oder willst du sagen, Jesus macht glücklich, kannst du kommen, ob du die Ehe brichst oder ob du heterosexuell oder homosexuell in Unzucht lebst, ist ganz egal. Ob du betrügst oder was, ist nicht so wichtig, wir sind ja nicht moralisch. Nein, was sind wir denn? Wir sind mystisch. Was sind wir denn? Wir rufen in die Nachfolge von Jesus. Herr, sieh an ihr drohen. Und gib deinen Knechten zu reden dein Wort. Was passiert? Kapitel 5 geht es noch einmal weiter. Und dann werden sie ausgepeitscht sogar. Redeverbot. Und dann heißt es, sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort. Ich danke dir, Herr Jesus, für diese Freude. Amen.